spürt der Herr den Trunk am Herd? Fällt der Himmelstau auf seine Erdenseele? Kindesliebe leidet mit mir. O ja, er nimmt als Jesu und in seinem Urgeist auf, was ihm unverborgen ist. So kann auch der Menschensohn die geheiligte Anteilnahme kosten. Sie ist ihm gleicherweise Trost und Kraft. Er geht die hohe Straße auch für sie, die aus der erfüllten Schöpfungsfreiheitsprobe zu Mitopferträgern wurden. Für sie nicht minder gilt das Golgatha, wenngleich in ganz anderem Sinne als für das Schöpfungskind und dessen armen Wesen. Die Liebe eines Kindes, des Engels Raphael, vom bitteren Herdkelch das zu trinken, was überfließen will, sendet Hilfestrahlen aus dem verschlossenen Heiligtum der Urstadt zur kleinen Erde. Denn sogar der roheste der Söldner wird vom zuckenden Blitz gebrannt, wenn es auch keiner eingesteht, wie Luzifer vor der unausbleiblichen Kapitulation die Augen schließt. Die Rohen schütteln das Gebrannte ab. Sie schämen sich ob solcher Rührung. Doch sie bürden nicht noch einmal das unmenschlich schwere Kreuz dem zu Tod Erschöpften auf die Schultern, wie es allgemein der Brauch verlangt. Von ungefähr, so scheint es, naht sich einer. Der Mutige folgt als Bekenner des Nazareners, zwar mit Abscheu, dem grässlichen Tumult. Ein Befehlsengel bringt in Sekundeneile den Auftrag herab. Unsichtbar kommt der hohe Lichtgeist zu Simon von Kyrene. Unhörbar für Menschen bringt er den heiligen Befehl. Augenblicks steht der Getreue neben dem Rottenführer, der gerade jemanden sucht, der das Kreuz, die letzte steile Strecke trüge. Simon sieht den Römer an. Ein eigentümliches Verständnis wechselt zwischen ihnen. Und das Kreuz wird dem Getreuen aufgelastet. Jesu wankt nebenher. Bleibt noch eine Kürze, das Grausame zu unterbinden? Luzifer kann und muss Zeuge in der brennenden Qual seiner letzten Starrheit sein, die ihn wie Furien von einem Ort zum andern peitscht. Ein einziger Mensch der Höllenseelen könnte wohl für Luzifer das Letzte wenden. Der Welt würde dadurch viel Gericht erspart. Es ist vollbracht. Durch Raum und Zeit hallt das Erlöserwort. Es senkt sich als Befreiung und als Friede auf die Kinder, ob im Himmel oder auf den Welten, die den guten Glauben in sich tragen. Doch als erdrückende Last auf alles, was Widerpart zu nennen ist. Den Kreuzritter befällt tiefste Erschütterung. Die 6 schweren Marterworte trug er ins Schöpfungsbuch ein. Aber es ist vollbracht, schreibt er mit Urs goldener Feder in das Lebensbuch und unter das Schöpfungstestament. Dann lässt er die 7 Leuchter wieder offen strahlen, entnimmt den 7 Fackeln je eine Lohe und gibt sie auf den silbernen Teller, dessen Flamme fast unbeweglich brannte. Nun lodert sie zur Opferschale auf, aus der Weihrauch sich als Alabasterkreuz erhebt und über der Ursonne zur Krone wird. Das Zeichen. Jesu offenbart als Christus, sein Urmeistertum des Lebens. Da legt er das offene Lebensbuch auf das Schöpfungsbuch. Als er später beide nebeneinander legen will, ist nur noch ein Buch da. So muss es sein. Heilige Liebe, kommend aus Ur, geboren zum Sühnesohn aus der Gottwesenheit, hat durch letztwillige Aufopferung das Urleben dem Werke dienstbar gemacht. Es wurde so für alle Kinder eine unwandelbare Wahrheit, eine urewige Gewissheit. Es ist vollbracht. Raphael öffnet das Gottestor für die Fürsten, Wächter und Ältesten. Die Befehlsengel und die Legionen säumen die Lichtstraße, auf welcher der König kommen wird. Noch ist das Öffnen des Vorhanges erst angedeutet. Auf der Welt zerriss ein Vorhang, um den Missbrauch eines Tempels zu enthüllen. Hier wird er nicht zerreißen, sondern sorgsam weggenommen und in der nächsten Mitternacht im Urquell versenkt, daraus er als ein Schutz für den Tag der Liebe kam. Noch fehlt eine kleine Zeit und die Beugung dessen, für den der hochhehre Opfergang gebildet ward. Die Fürsten sehen zuerst in dem Gekreuzigten ihren ewig heiligen Ur, den ewig einzigen und wahrhaftigen, wieder. Mit Herzen, deren Fackel brand am Stuhl das Domdach trifft, harren sie des Winkes, der sie zum Miterleben der Höllenfahrt beruft. Über dem heiligen Herd flammt das: Kommt. Schneller als ein Blitz befinden sie sich in ihren Sonnenhäusern und nehmen von den Altarherden die Zeichen ihrer Fürstenwürde, mit denen sie zum Ort der Berufung eilen. Sichtbar für den Gefallenen und den treuen Zeugen Johannes sind zuerst nur zwei von ihnen, Raphael und Michael. Die Hölle ist in Aufruhr. Ihre Wesen rasen durch den Raum. Jetzt spüren sie, wie eng begrenzt er ist. Stets wähnten sie ihn ohne Ende, hinausgehend über Gottes Reich. Und nun? Luzifer findet keinen Ort, wo er sich verbergen könnte. Nutzlos ist sein Beginnen, sein Gesicht mit den Händen oder einem Zipfel des Gewandes zu verhüllen. Lichtblitze von erschreckender Stärke und Schnelligkeit kreuzen durch den Hades. Grollen und Donnern erfüllen den Ort. Die Gefallenen hören die Stimme voll Macht und Kraft: Luzifer, komm hervor, verstecke dich nicht, denn ich sehe dich. Der Gerufene flieht und flieht, doch je mehr er dem Machtgebot zu entrinnen sucht, umso mehr verstrickt er sich in eigene Verwirrung und steht schließlich, gebannt durch Golgatha, im Lichtring von drei Gestalten, deren Glanz und Gewalt das Dunkel erhellen und die Hölle zittern machen. Alsbald verharren die Dämonen starr entsetzt. Luzifer krümmt und windet sich wie ein Wurm. Sein Fall, die Erhebung gegen den Allheiligen, die Auflehnung wider die gegebenen Urbedingungen, seine übermäßige Inanspruchnahme des Freiheitsgesetzes, sein unsinniger, lügenhafter Kampf gegen das Friedensreich, gegen die Lichtkinder, nicht zuletzt aber seine zweimalige Heimsehnsucht, die er mit grimmigen Flüchen zu ersticken suchte, zerbrechen ihn vor der Lichterscheinung. Doch noch einmal rafft er seinen maßlosen Hochmut, seine Kraft und Bosheit, Machtgier, seine ganze niederträchtige Dämonie zusammen. Stolz richtet er sich auf und Hohn trieft aus seinem Munde, als er sagt: Was willst du, toter Mensch, dass ich dir tue? Soll ich für dich mit meiner Schar Rache nehmen an dem Volk, das dich? Luzifer stockt. Die rechte Lichtgestalt, Michael, streckt das blitzende Schwert vor, aus dem ganze Strahlenbündel gleich lohenden Flammen zucken. Die Lichtgestalt zur Linken, Raphael, hebt gegen den Frevler das Kreuz empor, das den Machtglanz einer Schöpfung birgt. Da breitet die mittlere Gestalt die in sich Schwertflamme und Kreuzmacht konzentriert und wieder strahlen lässt durch Himmel, Hölle und die Erde. Beide Hände aus und erfasst mit ihnen Schwert und Kreuz. Alsbald sinkt der Fürst der Finsternis in sich zusammen, bar aller Macht und Widerstandskraft. Er verbirgt sein Antlitz in den Falten seines Rockes, denn er mag, er kann den nicht ansehen, der seines Lebens Ursprung und Dasein ist. Christus, der lebendige Gott, spricht. Umsonst, o Luzifer, verhüllst du deine Augen, denn mein Anblick ist dir in die Seele eingebrannt. Wenn du aber meinst, das Erbe zu besitzen, das du einst im Allerheiligsten aus meinen Händen vor dem heiligen Herd empfingst und es nach deiner Lossagung auch noch als ein von dir selbst erworbenes Eigentum betrachtest, sieh, so will ich jetzt weder in meiner Schöpfermacht auch nicht in meiner Priesterkraft noch Gottgewalt oder Vaterstärke vor dir stehen, sondern bin noch einmal Menschensohn, der arme, verlassene Beter von Gethsemane, der Sterbende, der in höchster Qual und Pein am Kreuze rief: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich will das neugeborene Kindlein sein, damit du, Luzifer, gewiss seiest, dass Urs Hand jetzt auch nicht im Geheimsten auf dir ruht. Dir, Michael, sage ich, ziehe dein Schwert zurück. Du, Raphael, stelle das Kreuz vor deine Füße. Nun, Luzifer, bist du frei wie nie in deinem dunklen Dasein. Verwende deine Erbkraft, wie du willst. Erhebe dich, reise alle Schöpfung an dich, Himmel, Erde, Hölle. Und wenn dir das gelingt, dann vernichte Jesu, der vor dir steht als Menschensohn. Denn dann sind seine Geburt, sein Kelchgebet, sein Kreuz von Golgatha vergebliche Dinge und unnütz, sein im Opfer urbedingtes Wiederkommen. Das ist mein letztes Angebot, das ich dir schenken kann. Aufgrund des Todesopfers, dessen Allgewalt selbst meine höchsten Lebenskinder noch nicht ganz verstehen, gibt es nur mehr zwei Entscheidungen. Mein Sieg oder die sofortige Auflösung der Schöpfung. Denn baute ich als Uhr mein Werk auf Ordnung und Wille auf und segnete es aus Weisheit und Ernst, führte es mit Geduld und Liebe und will es nun durch die Barmherzigkeit zur Krönung bringen. So geschieht das nur dann, wenn alles aus meiner Wesenheit erweckte, selbstbewusste Leben in diese Krönung einbezogen werden kann. Und das wiederum allein auf den zwei Schöpfungsgrundregeln, die zu meinen Rechten vorbehaltenen Bedingungen, das zu Rechten meiner Kinder gegebene freie Wille Gesetz. Zu dieser Vollendung soll sie vollkommen sein. Gehörst auch du, Luzifer, du und deine Schar, die Seelen aller Menschen und die noch im Irrwahn gebundene Wesen. Zwei Beispiele gab ich hierzu. Das eine vom verlorenen Sohn. Du kennst es, Luzifer. Du hast damals als ungesehener Zuhörer blitzartig erkannt, dass nur du damit gemeint sein konntest. Das zweite vom verirrten Schäflein, das der treue Hirte so lang sucht, bis er es gefunden hat und auf seinen Armen heimwärts trägt, gilt jeder einzelne Seele, die du in die Irre führst. Sieh, jetzt erkennst du, dass es nichts in seinem Ursprung gibt, das nicht zuerst als Lichtgedanke aus mir gekommen ist. Doch willst du das Erkennen nicht als einen Grund benutzen, worauf deine Umkehr aufzubauen ist. Da es wahrlich aber gar nichts gibt, was nicht ursächlich gut gewesen wäre, weil einzig und allein aus mir gekommen, so wisse denn, dass bis in alle Ewigkeit nichts außer mir und ferne meinem Licht als Gegenspieler leben kann. Bereits das Ende dieses sechsten Schöpfungstages soll das sehen. Nun wohlauf, Luzifer, zeige deine Erbkraft. Der Mensch Jesu steht vor dir, die nackte Seele, die aus sich selbst durch eigene Erkenntnis sich die Kraft erwarb, dem Widersacher zu begegnen. Unheimliches Schweigen herrscht in der Hölle. Die bösen Wesen sind wie leblos. Luzifer ist ganz auf sich gestellt, auf die Macht seiner Persönlichkeit. Mit großer Qual und Mühe voller Pein erhebt er sich. Da spürt er noch einmal in seiner Brust die Heimsehnsucht zum dritten Mal. Er ringt das Sehnen nieder, mit seiner letzten Kraft zwingt er seinen Willen, und er spricht: Komm, du armer Mensch Jesu, mich erbarmt deiner wirklich, da du um dein Leben und das Werk desselben betrogen bist. Ich will dich entschädigen. Sagt Jesu: Meinst du, dass ich betrogen wurde, oder dass nicht vielmehr jetzt die Gottheit erst betrogen werden soll? Mich dünkt, du willst dem Vater ein Kind stehlen. Dich? Fragt Luzifer. Das kommt darauf an, was du nun tust. Allein ein Kind kannst du stehlen, dich oder mich. Die Wirkung wäre zwar dieselbe. Dass ich nicht lache. Des Dämons schauervolles Hohngelächter hallt durch den Hades. Ich kann mich doch nicht selber stehlen. Nein, das gibt es nicht. Aber dich, Jesu Seele, sieh, du bringst mich auf eine neue Idee. Ha, das lohnt sich. Das versuchte ich nicht mal bei deiner Erdenzeit. Denn damals auf dem Berge wollte ich nicht deine Seele, die ja meiner Welt entstammt, nein, da wollte ich den Geist im Menschen niederringen. War es dir gelungen, den Geist an dich zu ziehen? Fragt Jesu. Damals, Luzifer vermeidet, mit Ja oder Nein zu antworten, hätte ich deine Erdenseele fassen sollen, wie man klugerweise einen Feind an seiner schwächsten Stelle packt. Leider hatte ich dich unterschätzt. Es gehört kein Mut, noch Kraft, noch Tapferkeit dazu, einem Feinde in den Rücken zu fallen. Ich finde dies ehrlos und gemein. Wer so handelt, stellt sich selbst ein großes Armutszeugnis aus. Du Mensch, hüte dich! Zischt der Dunkle. Oder? Hüte du dich! Ein Zornblitz stählerner Augen trifft Luzifer, der ihn auf seinen Platz zurückweichen lässt. Michael ist vorgetreten. Einmal, spricht der Lichtfürst hart, standen wir uns gegenüber im ersten Kampf, der zwischen Geschöpfen ausgefochten wurde. Damals war die hohe Jesusseele, die nun vor dir steht, noch nicht dabei, denn zu dieser Zeit gab es weder eine Erde noch deren Seelen. Doch schon damals waren durch böswillige Erhebung gegen Gott in dir Ehrlosigkeit und Tücke zu ansehnlichen Wucherungen emporgeschossen. Ich stand vor dir, da du ein Drittel der Gedankenkräfte trugst, war deine Schar größer als die meine. Uraniel als Mitträger der Schöpfereigenschaften sekundierte mir. Gib zu, dass du meinem Schwerte ausgewichen bist. ich hatte meine Schar vor dir geordnet. Du kämpftest aus dem Hinterhalt. Deine Tücke ward belohnt, du wurdest Vasall, bekenne es. Bekennen? Was soll ich? Jemals mit dir Waffen gekreuzt zu haben, entsinne ich mich nicht. Luzifer lacht voll Hohn und Niedertracht. Noch einen Schritt geht Michael vor. Unheimliche Kraft entströmt ihm, als er nun sagt: Luzifer, Ur hat mir befohlen, das Schwert zurückzuziehen. Wisse aber, dass das alle Schöpfungen umfassende Sühneopfer keine Lüge, kein Versteck mehr dulden darf, weil dieses Opfer in die Waagschale der gerechtgestellten Bedingungen gelegt werden muss. Denn du allein hast das Gesetz des freien Willens über jede Gebühr für dich beansprucht. Ich werde jetzt, ohne jeden Befehl des Menschensohnes Jesu, heiliges Blutopfer, mit der mir gegebenen Macht und mit dem mir verfügbaren freien Willen, verteidigen. Noch eine Lüge. Und ich halte mein Schwert nicht zurück. Umsonst stehe ich jetzt nicht der Liebe bei. Ich werde meine Aufgabe zu vollenden wissen. Und nun, du Schattenfürst der Hölle, bekenne die Wahrheit. Luzifer ist bei der furchtgebietenden Androhung des Reckens weit zurückgewichen. Mit weiterer Aufbietung seiner armseligen Kraft hält er sich taumelnd aufrecht. Er fühlt. Jener ist in seiner Willensmacht wunderbar gewachsen. Er selbst ist ein Nichts dagegen. Zähne knirschend gibt er zu. Es ist so, wie du sagtest. Michael fragt weiter. Auf dem Berge der Versuchung, wie war es da? Hast du dich wirklich an den in Jesu inkarnierten Gottesgeist gewagt, ihn zu bezwingen? Hast du nicht vielmehr boshaft und mit Niedertracht den Seelenteil verführen wollen? Bekenne die Wahrheit. Luzifer murrt und grollt. Seine Hölle speit Gift und Schwefel. Allein, es nützt ihm nichts. Michael legt seine Hand ans Schwert. Der Böse schreit. Ja, die Seele wollte ich. Aus diesem Schrei bricht seine Qual und alle Schöpfungsnot hervor. In diese Not klingt Jesu Stimme sanft, beruhigend und heilend. Michael, des armen Kindes geringe Erkenntnis soll Anlass zu einer Umkehr werden, daran sich einst die Heimkehr schließen kann. Willst du mir helfen? Welch unfassbare Liebe! Soweit alle Himmel, die Unendlichkeit der Räume, in denen ungezählte Sonnen einsam ihre Bahnen ziehen, so fern eines Schöpfungstages Morgen von dem Abend. Zu klein ist alles, um die Fülle dieser Liebe aufzunehmen. Michael ist an Jesus Seite getreten. Sein Schwert hebt er über das heilige Haupt und sagt: Über dir, Sohn Jesu, mein Schwert als Schutz, dass dein Opfer den Sieg behält. Doch vor dir, ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger. Und er kniet nieder, seine Waffe auf den Boden legend. Will ich in Anbetung und Demut knien? Und ich weiß, du wirst hier Sieger. Kannst du mich aber fragen, ob ich dir helfen will? Du weißt es. Ohne Antwort. Ja, mein Michael, ich weiß, doch das muss geschehen um der Hölle willen. Stehe auf, wir wollen Luzifer jetzt handeln lassen. Jesu beruft Luzifer zu sich und sagt: Nun tue nach deinem Ermessen. Der Böse ist von der unmittelbaren Schwertgewalt befreit, und so hebt er sein Haupt höher, obwohl auf seinem Inneren das Opfer lastet. Zwei Worte flammen vor ihm: Für dich. Sein Kampf ist so gewaltig, dass seine Wesen ihre Starrheit verlieren. Sie toben, wühlen die Schlünde der Finsternis auf, heulen Flüche, Getöse, doch brüllen den dunklen Ort, und sie bekämpfen sich aufs Grässlichste. Als Luzifer keinen Anfang weiß, wie er sich Jesu nähern könnte, fragt der Herr: Du sagtest, ich, armer Mensch, sei um mein Leben und dessen Werk betrogen. Du wolltest mich entschädigen. Ist das wahr? Und was willst du mir tun? Luzifer fasst wieder Vertrauen zu sich selbst. Es muss ihm gelingen, das Reich an sich zu reißen. Ich habe wirklich Mitleid mit dir, denn schließlich... Nein, dein Kreuz ist nicht meine Schuld. Er vermeidet immer, das Kreuz und Raphael anzusehen. Wenn du keine Schuld an meinem Blute trägst, wem gilt die Verantwortung, dass mir das geschah? Weiß ich das? Frage die Machthaber Kaiphas, Herodes und Pilatus. Vielleicht sagen sie es dir. Ja, Luzifer, ihre Antwort wäre: Der Dämon ist über uns gekommen. Doch so wenig sich jene von eigener Mitschuld reinwaschen können, so wenig bist du von der Hauptschuld frei zu sprechen. Denn du ganz allein bist Ursache derselben. Willst auch du mir alle Schuld aufbürden, die andere ohne mein geringstes Zutun begangen haben? Du warst bisher die einzige Seele, die Last der Materie niederrang, ohne nach jemand auszuschauen, dem sie aufzubürden war. Und nun willst du mich der Hauptschuld zeihen?« »Ich sprach nicht von dieser Schuld, sondern von der Ursache, was Menschen, Seelen oder Wesen Böses tun, muss jedes selber tragen und vor Gott verantworten. Mitnichten wird er ihre Last auf deine Schultern legen. Ich aber, Luzifer, habe deine große Last und die Bürde aller Schuldigen auf mich genommen, zur Befreiung aller, um dich dadurch von der Schuldursache loszukaufen. Denn siehe, hättest du nicht einstens dein freiwillig gegebenes Versprechen, die gerechtgestellten Bedingungen anzuerkennen und zu erfüllen, gebrochen und missachtend von dir geschleudert, wahrlich, kein Kind wäre jemals auf solch tiefen Abgrundweg gekommen, auf welchem du nun schon fast 7 Schöpfungstagesstunden gehst, meinem Werk zum Schaden, zu deinem eigenen Verlust. Wird dir das nicht bewusst? Ich weiß es nicht. Ich sehe auch nicht ein, wieso ich der Verlierer sein soll und der Verlust des anderen. Geht mich das was an? Du irrst. Der Schaden des anderen, dessen heiliger Name dir nicht über deine Lippen kommen will, besteht zwar in einer Zeit, die ihm der Kinder wegen Leid tut, denen du sie stiehlst, doch nicht um seiner selber willen, denn sie ist in ihm ein Hauch, ein Tropfen aus den heiligen 4 Lebensströmen der Urewigkeit, deren Anfang und ihr Ende, entsprungen aus dem dir ewig zugedeckten Quell der Mitternacht, kein Kind schauen wird. Was ist solch ein Tropfen der bedingten Zeit im Ablauf heiligen Schöpferwillens? Wahrlich, ich sage dir, er ist nicht mehr und noch unendlich mal weniger als ein armes Sandkörnlein der armen Erde. Aber dein Verlust. Jesus zögert und sagt dann sanft, doch mit jener glutenden Macht, die Tausende von Hörern fesselt. Sadhana, du erstes Kind des himmlischen Vaters, dein Verlust ist schier unermesslich. Du gabst alles auf, des Reichtums Fülle, des Lichtes Herrlichkeit, das Recht der Erstgeburt, der Schöpfung. Und das alles um ein Linsengericht. Wahrlich, Sadhana, was du dir eingetauscht, die arme Erde, die kleine Hülsenglobe, die unscheinbare Sonnenzelle. Ein Teller ist's von jener kümmerlichen Linsensuppe Esaus, die dir ein Beispiel war. Kommt dir darüber noch immer keine Einsicht? Luzifer ist bei dem Anruf. Sadhana. furchtbar zusammengezuckt. Seine Seele schauert. Und das Linsengericht? Ja, beinahe. Nein, so gibt er sich nicht geschlagen. Das geht ihn gar nichts an. Er ist Luzifer, der Herr der Erde. Was gelten die paar Seelen, die sich ihm entwinden? Millionen pilgern die von ihm gezeigten Wege weltlichen Reichtums, der Macht über Menschen, über Völker und der Lust. Und sind sie frei von ihren Erdenkörpern, gehören sie ihm ganz. Sollte ihm nicht möglich sein, Jesu Seele festzuhalten, die sogar freiwillig zu ihm kam? Nur der Name Sadhana schwächt ungeheuer. Bloß mit Mühe wehrt er sich dagegen. Doch es muss sein. Er sagt: Komm, folge mir, ich zeige dir mein Linsengericht. Vielleicht siehst du dann ein, wo Macht und Herrlichkeiten sind und wo nur Schein. So führe uns. Luzifer wäre gern mit Jesu allein gegangen, denn Schwert und Kreuz belasten ihn, obwohl Michael und Raphael keinen Einfluss spüren lassen. Er könnte auch nicht sagen, ob Wille oder Liebe die Entschlusskraft lähmt. Es gelingt ihm jedoch nicht, die Fürsten aufzuhalten oder sich zwischen Jesu und sie zu schieben. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als vorauszugehen. Im flüchtigen Flug umkreisen sie die Erde. Luzifer deutet auf herrliche Länder, auf mächtige Reiche mit einer Gebärde, als wolle er sagen: Es ist nichts gegen das, was ich dir schenken will. Er zeigt Welten, Sterne, Sonnen. Auf einer großen Sonne geleitet Luzifer den Herrn auf einen Hügel. Die reine Seele, die Kraft ihres Opfers die Schöpfung überschaut, und auch die Engel merken gleich, dass hier die Entscheidung fällt. Luzifer bittet sogar, Jesu möge sich setzen, und bietet ihm einen eigens ausgesuchten Sitzplatz an. Er selber setzt sich schräg gegenüber auf einen nackten Stein. Die Lichtfürsten bleiben knapp hinter dem Herrn stehen. Eine ziemliche Zeit lastet eigentümliche Stille auf der kleinen Gruppe. Endlich fragt der Herr: Sadhana, was hast du mir zu bieten? Luzifer fragt zurück: Warum nennst du mich bei einem Namen, der mir nicht gehört? Du hast recht, Sadhana, er gehört dir nicht, besser nicht mehr. Aber sieh, er soll dir wieder gehören. Mit meinem Blutkreuz legte ich den Grund dazu, erkenne. Die Gottheit trug im eigenen Sein den eigenen Namen. Dagegen gab sich kein noch so höchster und vollkommenster Engel je einen Namen selbst. Weil alle erst im Gotteslichte Kindlein waren und zu dem herangebildet wurden, was sie heute sind. Legt sich jemand einen anderen Namen zu als jenen, den er bei der geistigen und sogar auch irdischen Geburt erhalten hat, so ist dieser niemals der zu Recht Bestehende. Nicht anders verhält es sich mit dir. Luzifer war nie dein Name. Ur hatte dich nicht so genannt. Soll ich dich nicht bei deinem wahren Namen rufen? Luzifer lenkt ein. Was ist ein Name? Schall und Rauch. Ich heiße nicht, ich bin Luzifer. Niemand hätte stolzer sprechen können als der oberste Dämon. O armes, verirrtes Kind, wie kannst du so töricht sprechen? Unsagbares Mitleid strahlt aus Jesu Augen. Doch nun rede, Sadhana, ich will. Ich kann nicht mehr Zeit verschenken, als mein Opfer zur Erkenntnis dir gewähren darf. Ich will dich nicht berauben, sagt Luzifer. Seine Stimme ist merkwürdig ruhig. Kommt das aus einem vagen Schritt zur Umkehr? Ist es Taktik? Die Engelsfürsten sehen klar. Jesu möchte an das Gute glauben. Luzifer deutet über das Sonnenland mit weiter Handbewegung. Sieh die Sonne und erkenne, was aus ihr zu machen ist. Du hast eine große Kraft. Oh, ich weiß, ich verschließe mich dem Wissen nicht, obwohl ich nicht verstehe, dass du mit solcher Macht dem Schmachtod nicht entrinnen konntest. Nun, das ist deine Angelegenheit, geht mich nichts an. Ich habe damit nichts zu tun. Der Trotz in den Worten ist so groß, dass selbst Jesu davor zurückschreckt. Ich will dir mein Angebot machen, sagt Luzifer nach kurzer Pause, überlegend weiter. Dein sei die Sonne mit allem, was darauf, darüber und darunter ist, mit allen Menschen, die ich hierher schicke. Und ich sende sie dir alle ohne Ausnahme zu, sobald sie ihren jämmerlich stinkenden, erbärmlichen Leib verlassen haben. Du kannst mit ihnen machen, was du willst, und bist dein eigener Herr. Ich kümmere mich um nichts. Ein reiches Betätigungsfeld. Hier sollen Kaiphas, Herodes und Pilatus dir begegnen. Dann vergilt, was sie dir Böses angetan. Sie sind in deiner Hand. Hast du nicht auch gern gepredigt, den Menschenwürmern beigestanden, obwohl keiner so viel Wert besitzt, sich nach ihnen umzusehen? Stattdessen bist du ihnen nachgelaufen. Genügt dir diese Arbeitsstätte nicht? Oh, ich habe anderen Reichtum. Komm, folge mir. Luzifer führt. Die Hülsenglobe tut sich auf und an allen Enden wühlen seine Wesen. Danach kehren sie zu jener Sonne zurück, die er dem Herrn angeboten hat. Als sie ihre früheren Plätze eingenommen haben, fragt Luzifer: Nun, was sagst du jetzt zum Linsengericht? Zeige mir den Teller, auf dem es aufzuhäufen wäre. Sadhana, deine Linsensuppe ist in deinen Augen groß. Wie klein sie wirklich ist und wie gering, sollen Raphael und Michael dir nachher zeigen. Zuerst will ich mich mit deinem Angebot befassen. Es lockt mich, alle Menschenseelen um mich zu versammeln, meine Liebe, sie zu lehren, die sie wenig kennen, aber viel von Liebe reden. Wer kennt ihr hehres Wesen, ihre siebenfache Strahlung, in den vier Lebensströmen fest und einheitlich geschlossen? Wer erforscht jeden Grund der Liebe, die an diesem sechsten Schöpfungstage dominiert, dem die Ordnung und die Weisheit Pfeiler sind? Ja, es lockt mich, jeder Seele Gottes Majestät zu zeigen, ihre Sehnsucht zu entfesseln, die sie in das Herz des Vaters treibt. Der Heiland schweigt, seine Augen wandern in den Raum. Er sieht Scharen kommen, grau, gebückt, zermartert von Sünde und Schuld, und sieht sie gesegnet und geschmückt von seiner Hand, mit weißen Kleidern, auf den Häuptern Kronen der Erkenntnis, vom Sonnenraum mit Jauchzen und Frohlocken, Dank und frohem Eifer ins Reich des Lichtes gehen, frei vom Bann der Finsternis. Das Jubelbild zerstört der Dunkle jäh. Und du nimmst an? Du willst es tun? Jesu erwacht aus seinem Heilandsbild. Wie horchend blickt er auf. Die Versuchung auf der Erde war ein Nichts von dem, was jetzt geschehen soll. Ernst entgegnet er. Niemand kauft ein Kleid, ohne nach dem Preis zu fragen, ob zwar man es des Öfteren erneuert. Viel weniger kauft ein kluger Mann ein Haus, ohne dessen Preis genau zu prüfen, samt den Bedingungen. Auch prüft er, ob der Kauf ihm Nutzen oder Schaden bringt, ob sie später Fehler zeigen, denen er hernach nicht mehr gewachsen ist, dass ihm das Haus genommen wird und er ohne seine Lieben arm, entblößt, hinausgetrieben werden kann. Das alles muss man erst bedenken, ehe man die Hand ausstreckt und sagt, gib her, ich will es haben. Der hinterhältige Händler wird dem biederen Käufer schnell die Waren in die ausgestreckten Hände legen und den Preis kassieren. Vor Gericht beteuert er, beim Verkauf war meine Ware gut, sie ist später schlecht geworden. Sadhana, was willst du dafür haben? So viel wie nichts. Legionen Seelen sind dir überlassen und nur eine einzige will ich dafür als Preis. Und wer ist die eine Seele? Du selbst. Ich? Was willst du mit mir tun? Nichts. Ich verlange bloß, dass du diesen Sonnenraum niemals verlässt, nie andere Wünsche hegst, als die dir geschenkten Seelen nach deinem Bildtraum fortwandern zu lassen, ohne selber dem Verlangen stattzugeben, ihnen auch einmal zu folgen. Da wäre ich ja dein Gefangener, ein Vasall zu deinen Gnaden. Das sind harte Worte, sie treffen nicht den Sinn. Nein! Jesu Stimme hebt sich, ähnelt der, als er im Tempel eine Geisel schwang, rufend. Mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht. Nein, der Sinn ist hart, die Worte wahr. Sadhana, einst standest du als freies Fürstenkind mit Michael, Raphael und den Brüdern im Allerheiligsten vor dem heiligen Herd. Du knietest vor dem Stuhl, um den anzubeten, der darauf saß, der dein Schöpfer ist. Ur schenkte seine Gaben dir. Er trieb keinen Handel, er gab aus seines Reichtums Fülle. Du aber, als du viel erhalten hattest, dünktest dich groß genug, dem Vater sich zu widersetzen und zu sagen: Was ich besitze, ist mein selbst erworbenes Eigentum. Da wurdest du Gefangener deiner Bosheit und Vassall, nicht aber deines Vaters, sondern Gefangener und Vassall deines Hochmutes, und warst in dir geknechtet und geknebelt in der Niedertracht deiner Tücke. Denn wahrlich, hätte Ur dich geknechtet und zum Gefangenen gemacht, du hättest diese Zeit nie überdauern können, denn dann müssten die Bedingungen der Schöpfung sich an dir erfüllen. Freilich hätte das die Auflösung des Schöpfungstages zur Folge gehabt.